Aber wie geht's denn dir, mein Lieber? Bist du wieder gesund? How does it feel mit dem Album? Mit dem Album, sage ich
Album
schon.
ist ehrlich
Mit dem
gesagt
Buch.
gut. Ich würde es lieber Album nennen. Ich musste inhaltlich absolut überhaupt keinen Kompromiss eingehen. An keiner Stelle kein Zeichen ist da, wo nicht da, wo ich es haben wollte oder so. Und ich hätte es nicht besser machen können. Ich kann es nicht besser als das. Und das fühlt sich gerade gut an, weil das ist lange nicht so gewesen, dass ich was so gut gemacht habe, wie ich kann.
Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Tim Schlenzig, dem Begründer von My Monk, Deutschlands erfolgreichstem und einem der ersten Blogs zum Thema Mindfulness, über sein neues Album. Nein, sein neues Buch. Es heißt Sei dein eigenes Zuhause. Viel Freude damit. Sehr geehrt fühle ich mich über den Besuch von Tim Schlenzig in meinem Podcast. Es ist sein drittes Interview überhaupt, hat er mir nach unserem Podcast-Gespräch heute erzählt. Wie kann es sein, dass jemand, der so viele Sachen gemacht hat und auch so erfolgreich ist wie Tim, überhaupt erst drei Interviews gegeben hat? Was sind die vier Faktoren von Leid und die vier Faktoren von Erfüllung? Wie schaffen wir es, trotz Scham, trotz Phobien, trotz Ängsten aus unserem Schneckenhaus herauszubrechen? Und wie schaffen wir es, wenn wir als Eisverkäufer im Herbst langsam merken, dass uns die Kundschaft ausgeht, wir aber noch nicht bereit sind, das Geschäft aufzugeben? All diese Fragen klingen sehr poetisch und das passt, denn Tim hat gerade sein erstes, in Anführungsstrichen, richtiges Buch veröffentlicht, nachdem er sehr viele Ratgeber veröffentlicht hat zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Coaching, Selbsthilfe und persönliches Wachstum. Ist jetzt sein erstes, in Anführungsstrichen nochmal, richtiges Buch draußen und man kann sagen, es ist ein Buch voller Gedichte geworden. Ich spreche mit Tim darüber, warum und wie er vom Ratgeberautor zum Künstler geworden ist und was ihm immer wieder geholfen hat. Und wir stellen gemeinsam fest, dass er mit seinem neuen Buch eigentlich genau das Gleiche tut und damit hoffentlich auch ganz vielen Menschen da draußen, inklusive mir, weiterhelfen kann. Viel Freude mit diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander quatschen. Und ich freue mich sehr, dass du, nachdem du ja eigentlich schon zig Bücher geschrieben hast, ne, jetzt dein erstes Buch über einen Verlag veröffentlicht hast. Und bevor ich jetzt, ich möchte mit dem Titel anfangen, da habe ich nämlich eine Frage dazu direkt zum Untertitel. Aber es interessiert mich tatsächlich doch, wie viele Bücher hast du vorher eigentlich schon geschrieben?
So viele waren das gar nicht, es waren vielleicht 4, 5, kann ich nicht so genau sagen, war für mich aber kein, ich habe ein Buch geschrieben. Es war es einfach
Warum?
Nicht.
Warum?
Vielleicht war es zu einfach. Ich weiß es nicht genau. Aber das hat jetzt eine ganz anderen zeitlichen Scope gehabt. Ich habe da 2 Jahre dran gearbeitet. Die Komplexität ist viel höher. Und ich habe was gemacht, was ich bei den anderen Büchern nicht in der Form über diese lange Strecke gemacht habe, nämlich alles zu geben. Wirklich alles. Und deswegen fühlt sich das jetzt an wie mein erstes Buch. Nicht nur, weil es im Laden ist, sondern auch, weil es so entstanden ist, wie es entstanden ist.
Das Format ist ja auch ein ganz anderes, ne? Deine vorherigen Bücher waren ja Ratgeber im klassischen Sinne, könnte man vielleicht sagen. Und dieses hier ist eigentlich, nee, nicht eigentlich, es ist ein Gedichtband. Es ist eine Gedichtsanthologie.
Oh mein Gott. Also ich habe das selber nicht Gedichte genannt, bis wir mit dem Verlag jetzt kurz vorm Launch drüber gesprochen haben, was wir dann da jetzt hinschreiben und wie das kommuniziert werden soll. Ich habe es nie Gedichte genannt.
Sondern?
Kurze Texte. Ich habe es einfach kurze Texte genannt. Und die Verlage, mit denen ich so gesprochen hatte, haben sich auch schwer damit getan, es Gedichte zu nennen. Irgendwie sind es welche, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, deswegen sind es auch Gedichte für Leute, die sonst keine Gedichte mögen.
Gedichte für Leute, die sonst keine Gedichte mögen oder die sonst einen schweren Zugang zu Gedichten haben.
Oder so, ja. Oder so. Also ich lese sonst auch nicht so viel Gedichte und ich habe auch nie eins geschrieben vor diesem Buch. Kein einziges Gedicht habe ich geschrieben vor dem Buch.
Das heißt, du hast angefangen, diese ersten Texte zu schreiben, als du schon wusstest, ich mache jetzt ein Buch und das ist das, was ich da drin haben möchte. Höre ich da jetzt raus? Oder war es doch schon so, dass du angefangen hast, diese Texte zu schreiben und dir dann irgendwann auf dem Weg bewusst geworden ist, daraus möchte ich ein Buch machen?
Ich hatte keine Freude mehr am Schreiben über Jahre und habe dann auch kaum noch geschrieben, obwohl Schreiben für mich wie Atmen ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ich will wieder schreiben, aber ich kann nicht mehr die Sachen von früher schreiben. Ich schreibe jetzt nur für mich. Und dann habe ich so kleine Texte geschrieben, das andere war mir alles zu viel. Und dann habe ich ein paar hundert von diesen kleinen Texten geschrieben und habe dann draufgeschaut und habe gesagt, komisch, gefällt mir überhaupt nicht. Nichts davon gefällt mir. Es wird überhaupt nicht besser. Das 500. ungefähr oder sowas ist genauso
Ein paar
schlecht.
hundert direkt.
Ja, was heißt direkt? Es war Monate. Nach Monaten habe ich
Okay.
draufgeschaut und habe gemerkt, oh, die ersten 500 waren einfach gleich schlecht. Und warum? Und dann ist mir klar geworden, dass die nichts mit mir zu tun haben. Ich habe die einfach nicht gefühlt. Das waren einfach irgendwelche Texte, die jeder hätte schreiben können. Und dann habe ich gedacht, okay, was will ich denn jetzt hier vom Schreiben? Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn ich Sachen schreibe, die mich selber irgendwie berühren? Und das 501. Ding ist das erste auch in dem Buch. Und das erste, bei dem ich geweint habe nach dem Schreiben oder beim Schreiben. Und auch das erste Mal, dass ich über eine ganz wichtige Situation in meinem Leben überhaupt geweint habe. Über diese Situation, über die ich da schreibe. Und dann wusste ich, okay, hier ist irgendwas. Und dann habe ich weitergemacht, weiter, weiter, weiter. Und irgendwann habe ich manchmal darüber nachgedacht, wird das ein Buch oder wird es kein Buch? Und dann hat mich jemand getriggert, eine befreundete Autorin. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe da innerhalb von 8 Stunden aus diesen Hunderten, Hunderten, Hunderten von Texten ein Buch gemacht. Mit einem Aufbau, mit einem Titel, den es vorher nicht gab. Die Gedichte oder was auch immer hatten vorher keine Überschriften. Die hatten die innerhalb von 8 Stunden. Ne? Die Auswahl in 8 Stunden. Von 8 Stunden war das von einfach unfassbar vielen Hunderten Texten, wurde das ein Buch, was jetzt auch so ähnlich standgehalten hat. Und dann war das Buch da.
Wow. Das heißt, du hast eigentlich vorher alles angesammelt und dann gab es eine Zündung und die hat es dann zusammengesetzt. Magst du das erste mal vorlesen? Hast du das Buch vor dir liegen?
Ja.
Das erste, von dem du gerade gesprochen hast, wo du gesagt hast, das ist auch das quasi 501., wo du dann auch was gefühlt hast. Und dann lass uns das doch mal hören.
Also das heißt Zeitreise. Säugling im Rettungswagen rast in eine fremde Stadt. Ohne Eltern. Du musst jetzt stark sein, dann kannst du in 38 Jahren diese Zeilen schreiben. Ja, ich habe nie darüber nachgedacht, wie es dem Säugling wohl gegangen ist. Nie. Obwohl das sowas sicherlich nicht unprägend ist für einen und die eigene Geschichte. Das macht ja was mit einem. Wenn man dann weiterliest, merkt man auch, dass ich nicht nach 2 Stunden wieder zu Hause war oder sowas, sondern es war eine längere und schwierige Geschichte. Aber ja, das war der Auftakt irgendwie zum Buch, auch wenn ich noch nicht wusste, dass es ein Buch wird.
Ich widerstehe in dem Moment, weil es ist ein starker Auftakt, ein starkes Bild. Ich widerstehe jetzt dem Wunsch zu sagen, erzähl mir die Geschichte dahinter. Denn ich möchte auf einen anderen Punkt. Und zwar, Toni Morrison, berühmte amerikanische Autorin und auch Literaturnobelpreisträgerin, eine meiner Lieblingsautorinnen, die hat mal gesagt, sowas in der Art von my work, also meine Arbeit, ich mache die erstmal und während ich sie mache, merke ich, dass sie sich verwandelt und zu etwas anderem wird. Und dann hat sie das zusammengefasst in einem Satz, der mich bei meinem Album von innen nach außen auch begleitet hat. Und zwar: A private work for public consumption. Also eine private Arbeit, ein privates Werk für den öffentlichen Konsum, also für die öffentliche Wahrnehmung. Nach so einem sehr persönlichen Text wie den, den wir gerade gehört haben. Wann hattest du das Gefühl, dass diese, oder wann oder wie oder warum hattest du das Gefühl, dass diese, dass dieses private Werk sich gerade irgendwie wandelt und zu etwas wird, was eben für Public Consumption gedacht sein kann?
Das ist wie alles Gute, was in meinem Leben passiert, hat das mit anderen Menschen zu tun. Ich habe das dann jemandem gezeigt und die hat sehr eindeutig darauf reagiert, sehr berührt. Und ich habe dann noch ein paar andere Sachen gezeigt und so hat das irgendwie Fahrt aufgenommen. Da war ein Gegenüber und ich habe gemerkt, der wird berührt davon. Und dann wurde mir das nach und nach bewusster, dass das eine Option sein kann, das irgendwie mehr rauszubringen.
Durch diesen Spiegel, durch die andere Person, dass du gemerkt hast, ah, okay, das ist nicht nur für mich, sondern auch für jemand anderen. Okay, ich habe mir aus der, also man kann jetzt voll, ne, also ganz kurz gesagt, das Buch heißt Sei dein eigenes Zuhause. Der Untertitel ist Es gibt kein festes Dach da draußen. Und da möchte ich gleich auch nochmal drauf. Es ist unterteilt in vier Abschnitte. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und die Texte, die Gedichte, also mal nennen wir sie Texte, mal nennen wir sie Gedichte, vielleicht fällt uns noch ein drittes Wort ein, Schreitschriften, die hast du dann im Nachhinein, nachdem du sie geschrieben hast, geordnet. Ne? Mhm. Das Buch beginnt mit dem Winter. Also es beginnt mit quasi dem tiefen Tal der Seele, könnte man sagen, vielleicht. Es beginnt mit dem Schmerz, es beginnt mit dem Eingefrorenen, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit. Ja? Und da ist mir eine Streitschrift ins Auge gefallen und die würde ich gern vorlesen.
Ja, unbedingt, okay, bitte.
Und dann tauschen wir uns aus. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber quatschen. Die heißt Das schmale Fenster. Unschuldig verurteilt von mir selbst. Zu Isolationshaft. Für Jahre, Jahre, Jahre. Niemand in meiner Zelle, außer Scham und Einsamkeit. Alles ziemlich mies, doch immer wieder stieg ich aufs Bett und presste mein Gesicht an das schmale Fenster nahe der Decke. Das war wohl die Hoffnung und sie sollte Recht bekommen. Das ist ja eigentlich schon fast, da ist ja eigentlich schon fast der Sommer im letzten Satz. So, jawohl, it's gonna happen. Ich möchte aber gerne ein bisschen auf den ersten Teil, und zwar dieses Bild unschuldig verurteilt von mir selbst zu isolationshaft, jahrelang, niemand in meiner Zelle außer Scham und Einsamkeit. Mhm. So. Ich hab einen Song, der heißt Sie fallen, und da spreche ich auch ein bisschen über das Verlies, in das man sich selber oft sperrt, und weil man sich selbst verurteilt für etwas, was man denkt, was man getan hat oder was man nicht getan hat oder was man ist oder was man nicht ist. Und eins der absolut grundlegenden Gefühle da drin ist Scham. Mhm. Und da wollte ich ansetzen und dich fragen, ob du mir ein bisschen was darüber erzählen magst, wie das für dich war oder wie das für dich ist. Und wie du auch vielleicht ein bisschen dahinter gekommen bist, dass dieses Gefängnis, in dem du da sitzt, selbst gebaut ist, dass du irgendwie Richter, Henker, Gefängnismauer, alles gleichzeitig selbst bist und Insasse. Und was vielleicht dieses Gefühl der Scham damit zu tun hat. Du kannst die Frage auch ablehnen, wenn du sagst, nein, mein Lieber, da habe ich jetzt keinen Bock, drüber zu reden.
Doch, da habe ich Bock.
Dann schlagen wir direkt den Sommer auf.
Nein, ich habe Bock. Das ist eigentlich auch das zentrale Anliegen von dem Buch, dass die Leute sich weniger schämen, weil sie sich weniger allein fühlen, weil sie nicht mehr denken, fuck, ich bin der einzige Idiot, der sowas denkt oder fühlt. Deswegen rede ich da gern drüber. Scham ist eines der Grundgefühle zusammen mit Einsamkeit, die ich so lange habe und so stark habe oder hatte, also ist besser geworden, wie ich mich zurückerinnern kann. Das war in meiner Kindheit, fing das an und ich habe mich für immer mehr geschämt. Ich habe mich für meinen Körper geschämt, für mein Aussehen, Ich habe mich geschämt für das, was ich denke, für das, was ich fühle, für das, was ich bin. Es gab nicht irgendwie einen Moment, dass ich irgendwie aus Versehen ein anderes Kind erschlagen habe und jetzt nicht damit klarkam oder sowas. Oder meinen Hund aus Versehen umgebracht habe oder sowas. Es hatte nichts mit Handlung zu tun, nur mit Sein. Ich hatte das Gefühl, falsch zu sein. Und wenn man dieses starke Gefühl hat, sucht sich der Kopf Gründe und sagt, du schämst dich, warum? Ach, guck mal, du hast Akne, ach, guck mal, du bist dünn, ach, guck mal, du kannst nicht so gut mit anderen Leuten reden. Oder
Jetzt
wie auch
kurz
immer.
eingehakt.
Ja?
Du hast gerade was in einem Ne also nebenbei was Krasses gesagt. Du hast nämlich gesagt, wenn man sich so fühlt, sucht der Kopf Gründe. Und das ist riesig. Denn in den allermeisten Fällen, selbst wenn wir uns selbst betrachten und unser eigenes Leben anschauen und Therapie machen und so weiter, denken wir noch andersrum. Da sagen wir noch, okay, es gibt die und die und die Gründe, das ist mal so das Erste, das ist der Ausgangspunkt, deswegen fühle ich Scham. Also muss ich die und diese Gründe bearbeiten oder meinen Umgang mit diesen Gründen bearbeiten und so weiter. Und was du gerade aber gesagt hast, ist Folgendes. Du fühlst etwas, in diesem Fall ist es Scham. Und das Gefühl hat keine Auslöser, sondern es ist da. Und dann erst sucht der Kopf sich Gründe dafür, warum du dich so fühlst. Das ist ein ganz anderer Ansatz. So. Und ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, also nicht, dass dir das nicht bewusst ist, sondern ich wollte darauf noch mal zurückgreifen. Ganz bestimmt auch, man sieht ja viel aus der eigenen Brille, weil das für mich auch so ein großes Aha-Moment gewesen ist, zu merken, okay, ich habe jetzt zum Beispiel dieses eine Thema wirklich krass bearbeitet und gelöst. Und dann fühle ich mich ein Jahr oder zwei oder drei wahnsinnig erleichtert. Und auf einmal kommt ein anderes Thema und ich habe wieder das gleiche Gefühl. Und irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, Moment mal, ich glaube, es ist einfach Teil meines Lebens, dass ich mich manchmal so fühle.
Kannst du was dazu sagen, wie du dich da fühlst, oder willst du
Ja, das
lieber nicht?
hat auch mit Scham, also auch Scham, ne? So Scham. Und dann dahin zurückzugehen und zu sagen, okay, gut, das ist halt einfach und ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich habe wirklich laut ausgesprochen und gesagt, mein Kopf wird sich mein ganzes Leben lang immer wieder neue Geschichten suchen, weswegen ich und so weiter und so, diese Schamgefühle haben muss. So. Und genau. So, Ende. Bitte erzähl gerne weiter. Aber das war mir total wichtig, diesen Punkt rauszustreichen, weil es ist das ist so ein Effekt. So, zu denken oder zu fühlen, ja, ich habe Angst oder Scham oder was auch immer. Und die Story kommt danach. Und mein Kopf wird sich schon eine bauen. Also du bist da und merkst, dein Kopf baut sich Geschichten darüber oder weißt du heute in Retrospekt.
Ja, ich würde gern da anknüpfen, was du gesagt hast, nämlich an der möglichen Lösung. Die unmögliche Lösung ist, an den Geschichten zu arbeiten, weil die Quelle einfach woanders ist. Aber was ist denn Scham? Scham ist die Angst oder das Gefühl, ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe, wenn die nur sieht, wie man wirklich ist. Also versteckt man sich lieber.
Absolut,
Und
absolut.
das einzige Gegenmittel, was es gibt, ist, sich zu zeigen, wie man ist. Und zu erleben, dass man nicht ausgeschlossen wird. Es gibt aus meiner Sicht keine Alternative.
Yes,
Das muss nicht
absolut.
bei Social Media sein. Das kann
Ja.
auch in der Therapie sein, dass da ein Mensch ist, der das hält, der das aushält, der das
Ja.
auch schon 100 Mal gehört hat und einen anschaut und sagt, ja, natürlich, aber habe ich schon 1.000 Mal gehört. Es geht vielen so. Mir geht es auch manchmal so.
Vielleicht können wir sogar empfehlen, es erstmal nicht bei Social Media zu tun.
Ja, richtig. Genau. Genau. Also das. Das ist es, worum es geht, dass man es dann, oh, da ist auch wieder der Spiegel übrigens. Da braucht man auch den Spiegel. Der andere, der einem sagt, jetzt hast du dich so gezeigt, wie du bist. Und für mich bist du trotzdem nicht wertlos oder falsch oder so kaputt, dass ich mit dir nichts mehr anfangen will.
Vielleicht sogar im Gegenteil. Du hast dich jetzt so gezeigt und jetzt schätze ich dich noch mehr und jetzt vertraue ich dir noch mehr, weil ich sehe, dass du vertrauenswürdig bist. Denn du hast eine Schicht von Falschheit, in Anführungsstrichen, abgelegt vor mir.
Ich habe mal gelesen,
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich erlebt habe, wie ich Menschen, die mir Dinge erzählt haben, von denen man so von außen denkt, ach du Scheiße, wie kann jemand sowas machen? Im geschützten Rahmen, im entsprechenden Umfeld und so weiter und mit der entsprechenden Vulnerabilität diese Dinge erzählt haben und ich danach das Gefühl hatte, ich weiß, dass dieser Mensch das getan hat, aber ich vertraue diesem Menschen mehr als anderen Leuten von, so, nicht weniger. Das fand ich auch ein wahnsinniges Erlebnis.
Ich habe mal gelesen, wie Freundschaften entstehen. Und Freundschaft ist eigentlich, oder also was den Vertrauensaspekt von Freundschaft angeht, ist einfach der gegenseitige Austausch von immer größeren Informationen über sich selber. Das klingt jetzt total nerdig irgendwie, als hätte ich das so dann irgendwie da gesessen in meiner Scham und das auswendig gelernt, wie man jetzt doch noch Freunde kriegt. Ich hatte auch, nicht immer, aber ich hatte über weite Strecken meines Lebens Freunde. Was ein Riesenglück ist. Und ohne die, denke ich, wäre es wirklich sehr schwierig geworden. Aber ja, darum geht's. Darum geht's in Freundschaften. Da schaue ich auch immer mehr drauf und versuche auch diesen, ja, Prozess klingt auch schon wieder so kalt, aber diese Entwicklung eher bewusst und eher schneller als langsamer anzugehen und eher früher auszutesten, komme ich da weiter? Ich vertraue mich an, macht der andere irgendwie mit, weil ich nicht mehr so bereit bin, jahrelang viel Zeit mit Menschen zu verbringen, denen ich einfach nicht näher komme. Weil ich mich dann sehr schnell einsam fühle.
Ich habe keine Frage dazu.
Und ich habe keine Antwort dazu. bevor wir jetzt, ich muss das hier platzieren. Ich habe das auch schon 5-mal gesagt, deswegen ist es klar, dass es jetzt hier kein Manipulationsversuch ist, damit du mir nette Fragen stellst oder so. Ich muss es einfach loswerden. Du bist der Mensch, der am meisten dafür verantwortlich ist, für das, was ich tue und wie ich es tue. Ich weiß nicht, 17, 16, als ich Feuerwasser gekauft habe. Und ich habe kein Album in meinem Leben so viel gehört wie das bis heute. Und da war zum ersten Mal jemand, der so verletzbar mit seinen und so offen mit seinen Themen umgegangen ist, dass ich gedacht habe, was das geht, das kann man machen. Und dann auch sprachlich kann man das so krass machen. Und auch wenn es bei mir eine Weile noch gedauert hat, bis ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, war das sehr, sehr einflussreich für mich. Und deswegen ist es auch etwas Besonderes, dass ich dich jetzt gerade mit meinem Buch in der Hand gesehen habe. Das ist wirklich toll.
Ey, ganz vielen Dank dafür. Was für ein überschönes Feedback. Und ich hoffe, ich darf es teilen. Du hast auch vorne in das Buch für mich eine ganz liebe Widmung geschrieben. Und da steht auch, vielleicht ist das hier ein bisschen mein Feuerwasser. Super geil. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, auch am Anfang des Gesprächs gesagt, ja, dein neues Album ist draußen.
Ja, toll. Also
sind ja auch Lyrics, du hast ja Lyrics geschrieben, mein Lieber. Da reimen sich ja auch manche Sachen.
Ja, insofern. Natürlich, wenn es schon Gedichteband ist, dann muss es sich auch reimen.
Ja, genau.
Haus auf Maus muss immer dabei sein und solche
muss
Sachen.
Dabei sein. Ja. Muss dabei sein. Haus auf Maus auch, ist einfach auch ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist.
Ja, richtig. Ja.
Super geil. Okay, pass auf. Dann übergebe ich jetzt, und ich meine, mein Monk ist auch durchaus ein MC-Name. Ne?
MC mein Monk, ja.
Nee, auch gar nicht ohne MC.
Macht man das nicht mehr, stimmt. Das war vor 20 Jahren.
Ja, man kann MC, man kann ohne MC, weißt du? Da können wir doch mal direkt, würde ich dich gerne mal zu einer Performance einladen. Und zwar in den Frühling switchen. Und zwar auf die Seite 79.
Boah, das ist wie im Unterricht. Man hat das letzte Mal jemand gesagt, Seite 79.
Wie in der Kirche, ja. Ja, genau. Wir singen den ersten Vers und dann 3 und 5.
Also ich hab aufgeschlagen.
Hast du aufgeschrieben, ja? Ja. Okay, dann das ist, ich habe mir aus jeder Jahreszeit quasi ein Ding rausgesucht. Und das fand ich auch sehr schön und sehr stark. Und
echt? Cool.
Ja, ja. Und wir sprechen auch gleich gerne, warum. Okay, genau. Ey, Bühne frei. MC My Monk hat gerade das Breakdance-Battle gewonnen und performt jetzt für euch seinen neuen Track Zeit zum Träumen.
Du machst das Beatboxen, oder? Weil ich kann nicht beides gleichzeitig.
Ich mach danach dann Beatbox als, okay. als Abschluss.
Okay. Zeit zum Träumen. Mit 12 oder 13 träumte ich in der Nacht von meiner ersten Zigarette. Ich wachte morgens auf und rauchte sie. Und in den Jahren danach 10.000 weitere. Wäre das nur immer so einfach mit meinen Träumen?
Super. Ja, Mann. Und da denkt man am Ende, fuck, warum denn eigentlich nicht? Mhm. Das ist der Unterschied zwischen der scheiß Zigarette, die man dann morgens raucht, und der Entscheidung oder dem Anruf oder whatever it is.
Die nächtlichen Träume haben eine große Bedeutung in meinem Leben. Ich habe mein ganzes Leben lang Albträume gehabt. Also solange ich zurückdenken kann, als kleines Kind, Vorschulkind auch schon, jede Nacht, einfach jede fucking Nacht. Und das hat mich irgendwie geprägt. Deswegen, ich glaube, wenn ich nachts schöne Träume gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht keine Zigarette geraucht, sondern irgendwas aus meinem Leben gemacht oder so. Aber diese nächtlichen Träume sahen halt bei mir so aus. Und da geht das sogar noch mit den Zigaretten, muss ich sagen. Also da hätte es jetzt eine schlimmere Wahl noch gegeben. Ja, freut mich, dass du diesen Text magst. Es gibt in dem Buch so ein paar Texte, die ich irgendwie so.
Ich habe ihn anders interpretiert.
Ja,
wie du gerade gemerkt hast.
Ja, sag nochmal.
Und jetzt finde ich aber interessant, wie du ihn interpretierst. Ja. Was ich gerade höre, ist Folgendes. Die letzten zwei Sätze. Wäre das nur immer so einfach mit meinen Träumen? Damit meinst du, dass eine Zigarette von einer Zigarette träumen und die am nächsten Tag rauchen, das war ja noch easy. Mhm. Aber dass deine Träume eigentlich meistens wirklich die Träume in der Nacht viel schlimmer waren. Mhm. Ne? Und das eigentlich viel intensivere Themen waren. Ich habe so aufgefasst, ey, ich habe nachts von einer Zigarette geträumt, am nächsten Morgen habe ich sie geraucht. Und dann quasi ein Sprung auf die Metaebene. Ja, wenn das mir nun allen Träumen so wäre, zum Beispiel, ey, ich habe den Traum mal irgendwie, weiß ich nicht, oder ich sehne mich nach einer schönen Beziehung und ich habe da eine, die mag ich, oder einen nennen oder whatever, und dann das ist auch mein Traum. Und dann wache ich halt morgens auf und anstatt, also wache ich morgens auf, bildlich gesprochen, und anstatt halt eine Zigarette zu rauchen, schreibe ich halt einen Brief oder rufe ich da an oder stelle mal eine Frage und so weiter. Ne? Und das sind ja keine Träume. Ich habe das dann ab dem Punkt nicht mehr auf Träume in der Nacht bezogen, sondern so auf Lebensträume, auf Wünsche und so weiter. Das war so meine Interpretation. Da habe ich gedacht, ach, geil, hat er uns so ein bisschen gepackt, weißt du?
Ja, so kann man es bestimmt auch sehen. Aber ja, ich überlege gerade noch mal, aber ja, für mich sind diese nächtlichen Träume haben einfach eine besondere Bedeutung, weil ich da so intensiv damit befasst war, so lange Zeit meines Lebens. Die ersten 10 Monate meines Lebens, wo ich keine Albträume hatte, habe ich Zivildienst gemacht in der Notaufnahme. Und dann war ich immer so fertig, auch von dem Schichtdienst und von den Sachen, die ich da gemacht habe und gesehen habe auch und erlebt habe, dass ich einfach nicht geträumt habe. Das war auch cool. Also das war wirklich toll, muss ich echt sagen, das war wirklich toll, so müde zu sein, dass man nachts nicht träumt.
Also man träumt ja schon, ne? Nur
genau, man oder man erinnert sich
halt nicht und so. Ne? Hast du mal Traumtagebuch geführt? Oder führst du es immer noch?
Nee, ich kann mich aber meistens erinnern. Also und es ist so oft, jetzt nicht mehr, es ist ein bisschen variabler geworden und auch nicht mehr immer so, dass ich mich erinnern kann. Aber die ersten 20 Jahre hätte es sich nicht gelohnt, weil es immer dasselbe gewesen wäre. Also das ist lame, das dann immer aufzuschreiben. Ganz oft hat es damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie verfolgt werde, dass mir irgendwer was Böses will, dass ich mich irgendwo verstecke, dass es Monster gibt oder Leute, die hinter mir her sind. Mhm.
Und hast du das irgendwie für dich interpretiert? Du sagst, aha, das ist die Angst oder das ist das. Also gibt es da so spezifische Träume, die sich wiederholen, die du schon eingeordnet hast? Und wenn ja, hat sich dadurch irgendwas verändert?
Das ist natürlich immer sehr vage, aber ich habe mal das in der Therapie mich ein bisschen drum gekümmert, um dieses Thema. Und eine Interpretationsmöglichkeit war zu sagen, das sind eigentlich nur Anteile von einem selber, die gesehen werden wollen. Also man wird nicht verfolgt vom Bösen, man wird verfolgt von einem Anteil, den man verdrängt, was auch zu dieser Scham- und Einsamkeit-Geschichte passt. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft, das hat aber monatelang gedauert, mich irgendwann im Traum umzudrehen. Mhm. Nicht weiter wegzurennen, sondern umzudrehen und stehen zu bleiben. Und dann war das tatsächlich irgendeine sehr seltsame Version von mir selber. Und so viel mehr ist dann auch gar nicht passiert, aber ich hatte irgendwie so ein Mitgefühl. Und seitdem habe ich diese Träume auch tatsächlich seltener.
Interessant. Mhm. Haben die sich gegen etwas angenehmere getauscht oder?
Also angenehmer habe ich wirklich
selten. Das haben wir abgehakt. Jetzt holen wir was anderes Unangenehmes auf.
Ich weiß gar nicht, doch, ich habe auch so halbwegs angenehme Träume manchmal. Oft kann ich mich nicht erinnern. Manche sind auch wirklich fies. Ich träume zum Beispiel, ich will dich auch gleich fragen zu deinen Träumen. Wenn wir hier schon Therapie machen, dann beide. Ich träume oft, dass ich total überfordert bin von so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ich finde mein Auto nicht wieder und dann schreie ich real und werde davon wach, ich will nicht mehr leben. Das hatte ich so, ist auch schon wieder besser geworden, muss ich auch wirklich sagen, aber das war eine ganze Zeit lang relativ häufig, dass ich von meinem realen eigenen Schrei aufwache, wegen einer eigentlich Kleinigkeit. Also ich habe jetzt dann nicht das maximal Schlimme geträumt, sondern irgendwas, wo ich dachte, okay, das ist jetzt echt zu viel. Das ist so dieser kleine Tropfen, der es jetzt echt zum Überlaufen bringt. Hm. Sowas. Ich erinnere mich, vielleicht bin ich da auch verzerrt, ich erinnere mich an diese Dinge eher als jetzt an irgendwelche schönen Träume, die es vielleicht gegeben hat. Hm. Wie ist bei dir?
Ich habe zum Beispiel früher einen Traum gehabt, der immer, ich hatte mehrere Träume, die immer wiedergekehrt sind. So. Ich habe auch immer sehr viel geträumt. Auch als Kind hatte ich viele Albträume. Als Kind hatte ich immer den Albtraum, dass ich gemerkt habe, dass es war total real. Das war wie, ich bin wach, ich bin in meinem Zimmer. Ganz, ganz normal. Ne? Ich liege da, ich schlafe, also oder ich bin wach, liege im Bett, es ist dunkel, es ist wie, als wäre ich aufgewacht. Und dann habe ich immer gespürt, da ist irgendwie noch jemand mit mir im Zimmer. So eine, und auch eine, konnte ich auch total irgendwann wahrnehmen. Das ist halt wie so eine große, dunkle, dunkle Gestalt gewesen. Also dunkel gekleidete Gestalt mit so einem Bart und so. Und so ein erwachsener Mann quasi. Mhm. Und der war nie irgendwie fies oder böse oder sonst irgendwas. Aber man hat dann einfach gespürt, ey, der Typ ist pure evil. Mhm. Und ich wusste immer, ich muss nur aus dem Bett aussteigen und mein Licht anschalten. Mhm. Und der kann mir eigentlich gar nichts tun. Er wollte mich auch nie angreifen oder sowas. Ne? Ich muss einfach nur aus dem Bett aussteigen und mein Licht anschalten, dass Licht im Raum ist. Und dann ist der weg. Und es war aber immer so, dass ich dahin bin und dann stand ich da und dann war immer der Lichtschalter zu hoch oder zu weit weg und es hat nicht geklappt. Und er hat immer zu mir gesagt, du musst mich nur fragen, dir zu helfen.
Okay.
Du musst nur zu mir sagen, dass ich dir helfen soll. Aha. Dann machen wir das. Ich wusste aber, ich darf den auf gar keinen Fall.
Boah, ich habe auch voll Gänsehaut, das ist ja furchtbar. Ja, okay.
So, ne? Aha. Und ich habe dann doch immer, bin ich hochgesprungen oder irgendwie so das Licht angeschaltet und dann war alles in Ordnung. Mhm. Aber es war so dieses so, ey, es gibt so eine dunkle Präsenz, die mir eigentlich so gar nichts anhaben kann. Mhm. Es sei denn, ich frage nach Hilfe. Ich sage, oh, okay, wow. So, krass, das war, da war ich 4, 5.
Ja,
so. Und das war, hatte ich ständig. So. Gut, dann habe ich da auch meine Schlüsse draus gezogen und so weiter, aber ich möchte noch mal ein Beispiel nennen, was vielleicht ein bisschen plakativer ist. Ich habe ganz oft geträumt, und es ist super krass, es ist wie so, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem das passiert, aber so Cartoons oder sowas. Ich habe eine Zeit lang, jahrelang, einen Traum davon gehabt, dass ich in den Fahrstuhl einsteige und irgendwie in den 7. Stock fahren will. Und der Fahrstuhl hält aber nicht im 7., hält auch nicht im 10., hält auch nicht im 13. Der Fahrstuhl fährt quasi aus dem Dach des Gebäudes raus und hängt dann quasi irgendwo in der Luft weit über der Stadt. Aha. Nur noch an so einem seidenen Faden und es gibt, there's no way to get out of it. Der fährt auch nicht mehr runter und nix. Und ich hänge halt quasi in diesem Fahrstuhl in der freien Luft. Und komischerweise, ich weiß nicht, was für ein idiotischer Architekt da am Werk war, aber hat halt irgendwie den Fahrstuhl irgendwie 20 Stockwerke höher gebaut als das Haus. So. Mhm. Und und das hat bei mir extrem viel zu tun gehabt mit meinem Job, mit Musik, mit Karriere, mit Erfolg, mit mein Album kommt, mit bla, mit und so weiter und so fort. Es war extrem viel Schiss davor, irgendwie bin ich überhaupt ready dafür, dass bin ich körperlich und geistig irgendwie bereit dafür, überhaupt gesehen zu werden oder Erfolg zu haben oder bekannt zu werden oder und so weiter und so fort. So.
Was ist mit den Träumen passiert, als du bekannt wurdest und erfolgreich?
Nein, das war während der ganzen Zeit.
Ach so, immer, also das.
Okay. Über Jahre. Mhm. Weil also es war, hat sich sogar vor jedem Album, ich konnte sogar die Uhr danach stellen, dass ich vor den Album-Releases so immer häufiger diesen Fahrstuhltraum gehabt habe und so. Und aber da war es zum Beispiel auch so, als ich dann irgendwann mal wirklich das, also gecheckt habe, nicht nur intellektuell, sondern als ich auch wirklich damit mal gearbeitet habe und doing the inner work, so. Also seitdem habe ich diese Träume eigentlich gar nicht mehr. Also weder den einen noch den anderen. Ich hatte auch immer so einen mit dem Flugzeug, wo ich immer im Flugzeug war und dann, das war so das Pendant zum Fahrstuhltraum. Ich bin im Flugzeug und, aber das Flugzeug fliegt nie richtig. Es ist ein riesiges Flugzeug, so, ne? Mit irgendwie, weißt du, so 10 Sitzen pro Reihe und so ein riesiges Ding. Das Flugzeug fliegt immer so, halt so, so über der Autobahn, so ganz knapp. Oder irgendwie bla, oder über dem Berg. Und eigentlich ist ein Riesenflugzeug, aber es hebt nie richtig ab. Es ist, kriegt nie richtig den Wind unter die Flügel, um dann wirklich zu fliegen und so. Sondern es ist immer so, es geht nie wirklich irgendwie, es geht nie wirklich los. Also das Pendant, weißt du? Mhm. Fahrstuhl zu viel, Flugzeug zu wenig. Und
vielleicht hättest du die dunkle Macht um. Vielleicht hättest du dann die dunkle
Einfach Macht. Einfach nur um Hilfe fragen.
Genau. Hast du das Gefühl, du musst ja nicht sagen was, aber hast du das Gefühl, dass du irgendwann mal die dunkle Macht um Hilfe gebeten hast, real?
Ach nee, das ist mir tatsächlich zu
Also ich meine nicht, dass du jetzt Kerzen aufgestellt hättest, dich in Satanskreuz.
Das habe ich noch viel eher gemacht als
Ach so, okay.
Das habe ich noch viel eher gemacht. Nein, ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht dran, dass man irgendwie, dass es irgendwelche fremden, dunklen Mächte gibt, die man da irgendwie auch nicht auf spiritueller Ebene oder sowas so, ne? Glaube ich nicht. Ich denke, es ist ich glaube, dass, und da gehen wir wieder zurück zu dem Gefühl von Scham und diesen Dingen zurück. Meine Erfahrung ist es so, dass je weniger ich das sehe, je weniger ich das Licht anmache, wenn diese, um die Metapher zu bemühen, diese dunklen Gestalten, Scham, Angst, Furcht, Wut, Hass, wenn die da sind, je weniger ich das Licht anmache, desto mehr bin ich in deren Gewalt. Desto mehr sind die bedrohend und so weiter. Können die mir nichts anhaben. So, aber alles ist davon geprägt und bedroht und so weiter. Aber wenn ich das Licht anmache, wenn ich quasi das Licht in dem Raum anmache und sage, so, hier bin ich und hier ist das und hier ist die Angst und whatever, dann verliert es komplett an Macht und es verliert auch komplett an der bedrohlichen Qualität. Es ist eigentlich identisch zu dem, was du vorhin erzählt hast. Und ich habe meine Träume lange aufgeschrieben und so. Und ich habe jetzt eine ganz neue Form von Umgang mit Träumen entdeckt, halt durch diese buddhistische Praxis, wo eigentlich gesagt wird, der Inhalt deiner Träume ist gar nicht so wichtig. So. Weil mal bist du schlechter drauf, mal bist du besser drauf, mal trägst du das psychologisch mit dir rum und so weiter. Okay, alles klar. Aber wenn man sich in seinen Träumen bewusst werden kann, dass man träumt, dann ist das eine super Praxis für das alltägliche Leben. Denn Träume sind eigentlich nur das Gleiche wie unser Leben. Wir sehen Sachen, wir fühlen Sachen und eigentlich ist das gar nicht real. in Essenz. Und wenn wir in unseren Träumen lernen können, quasi aufzuwachen und zu merken, hey, it's all a dream, dann können wir das auch in unseren Alltag bringen und in Situationen, in denen wir mit krassen Emotionen, Gefühlen und Erlebnissen konfrontiert sind, vielleicht auch manchmal für einen kurzen Moment aufwachen und sagen, ey, ist gar nicht so wahr, wie ich glaube. So, das finde ich auch eine schöne Praxis.
Hast du eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie das geht, wie man da anfängt?
Das weiß ich nicht, glaube nicht, nee. Ich bin da auch kein sonderlicher Experte auf dem Gebiet.
Das, da was du weißt, würde mir reichen, um mal anzufangen.
Es gibt ein wunderschönes Buch dazu, das heißt, ich glaube, es heißt Übung zur Nacht. Ich habe mal einen Podcast gemacht, der Übung zur Nacht heißt, aber der handelt nicht unbedingt davon. Das heißt, Übung zur Nacht ist von einem tibetischen Bön-Lama. Bön ist so die indigene Religion von Tibet, bevor der Buddhismus kam. Die sind sich sehr, sehr ähnlich und sind heute auch miteinander verschmolzen. Der heißt Tenzin Wangyal Rinpoche. Das ist jetzt der crazy Zungenbrecher. Aber Tenzin, T-E-N-Z-I-N und dann Wangyal, W-A-N-G-Y-A-L und dann Rinpoche, R-I-N-P-O-C-H-E. Und da wird das drin beschrieben. Und das ganze Buch handelt davon, total einfach geschrieben, aber total tief, handelt davon, wie man das üben kann, sich in der Nacht gewahr zu werden und so weiter und wie man das dann in den Alltag bringt und so. Das kann ich dir oder auch den Leuten, die zuhören,
ich werde es mir holen,
empfehlen.
Cool.
So, genug von meinen Träumen, mein Lieber. springen wir noch mal? Wollen wir es noch mal probieren?
Komm, wieso probieren? Es war doch okay beim ersten Mal.
Wir probieren es noch mal.
Okay, wir probieren es noch mal.
Und zwar, wir schlagen auf 142, wir springen in den Herbst, wir schlagen auf 142.
Ja, der scheiß Sommer, genau, so.
Genau,
weg mit dem Sommer. Sommer, genau.
Den holen wir dann da gleich noch mal hinterher nach. Genau, den habe ich jetzt geskippt. Nee, was machen wir jetzt? Komm, wir springen in den Sommer, das ist doch viel besser. Ihr habt den Sommer geskippt. 129, die vier Quellen.
Ja.
Würden Sie noch mal MC My Monk?
Gern. Die vier Quellen. Eins, die vier Quellen von Unzufriedenheit. Vergleichen, verdrängen, verstecken. Verurteilen. 2. Die vier Quellen von Freiheit. Verstehen, verändern, verzichten, verzeihen.
Okay. Das ist sehr buddhistisch. Im Buddhismus gibt es auch viel die vier edlen Wahrheiten, die 8 dies, die 6 das, die 12 das, die und so weiter. Und dann gibt es immer die Erklärungen dazu. Und ich bin jetzt quasi dein Student, erkläre mir die vier Quellen der Unzufriedenheit und die vier Quellen von Freiheit.
Bitte. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen Angst, eine Note zu kriegen.
Dafür nee, überhaupt nicht. Ich bin okay. Ja dein Student. Ich bin okay. Dein Student. Ich werde nachher geprüft. Ich kriege okay. Die Note.
Ja, ich meine, es ist eigentlich relativ einfach. Ne? Alle Worte fangen mit V an und da ist eigentlich alles drin, was man wissen muss. Wenn ich so auf meine Unzufriedenheiten schaue, dann klar, vergleiche ich mich entweder mit jemandem oder mit einem Idealbild von mir, oft auch gar nicht mit jemandem, sondern wirklich mit einem Mensch, der ich angeblich sein sollte. Verdrängen, lange gemacht, auch sehr naheliegend, auch oft eine gute Idee des Gehirns. Und ich denke auch zum Beispiel, wenn es einem wirklich schlecht geht, ist so ein gewisser Rhythmus aus Verdrängen und Hinschauen sehr gesund. Also ich denke nicht, dass man das verteufeln sollte. Verstecken, ja. Winter, das ist der Winter für mich gewesen. Das Verstecken. Sich selber verstecken. Teile von sich verstecken. Sich verstecken vor Verantwortung. Träume vor sich selber verstecken. Solche Sachen. Und verurteilen, ja, das gilt sowohl für sich selber als auch für andere und das hängt natürlich extrem zusammen. Man wird, glaube ich, merken, also ich habe es gemerkt, dass wenn ich mich selber weniger verurteile, ich auch viel weniger über andere Menschen urteile. Das war bei mir auf jeden Fall eine Entwicklung, dass ich früher in meiner krassesten Unsicherheit und meiner härtesten Härte zu mir selbst auch in der U-Bahn stand und gedacht habe, was hat die denn für Haare? Oder solche Sachen, ne? Also so oberflächliche Sachen meistens. Und das ist komplett, also ja, das ist komplett weggefallen. Oder es klingt vielleicht zu erleuchtet, aber es ist ziemlich weggefallen, seit ich selber zumindest ein bisschen sanfter mit mir bin. Dann haben
Glaubst
wir die
du, dass
vier.
diese Binsenweisheit, ne, man ist nur so hart zu anderen wie zu sich selbst, glaubst du, dass das zutrifft?
Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja die Transaktionsanalyse und da gibt es so verschiedene Modi, in denen wir operieren. Und das geht so, ich bin okay, du bist okay, ich bin nicht okay, du bist okay und so weiter. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, ich bin okay, du bist nicht okay. Und dann ist das entkoppelt. Aber ich denke, für sehr viele hängt das schon sehr zusammen. Der Spiegel mal wieder. Vielleicht sieht man am besten daran, wie man sich selbst behandelt, indem man schaut, wie man andere behandelt und wie man über die denkt und wie man über die spricht. So, und dann die vier Quellen von Freiheit. Verstehen, ja.
Verstehen
Verstehen.
von?
Verstehen von Gründen. Ich glaube, Verstehen von Gründen ist das Wichtigste. Warum mache ich das so? Warum fällt mir das so schwer? Das ist sehr, sehr erleichternd, weil das einen liebevollen Blick erlaubt. Denn sobald es Gründe gibt für was, was einem schwer fällt, ist man nicht nur einfach ein Depp, der es nicht gut hinkriegt, sondern jedem anderen in dieser Situation mit der Geschichte wäre es dann vielleicht auch so gegangen. Verändern. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Riesenfan von Verändern, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht das Unwichtigste von allem. Ich glaube, man muss gar nicht.
Was bedeutet für dich verändern?
Dass man irgendwas anders macht, als es ist. Ich glaube, der bessere Weg ist meistens, das so sein zu lassen, wie es ist. Je älter ich werde, desto mehr sehe ich das so. Dass man die Sachen nicht lösen kann, indem man sich irgendwie da in die Arbeit schmeißt oder dran rum manipulieren und rumdoktern will. Ich glaube immer weniger, dass das hilft.
Ist ja auch eine Veränderung, das ist die Veränderung der Sicht.
Mhm. Mhm.
Ja. Oder die Veränderung des Umgangs mit Dingen.
Mhm. Aber selbst wenn man es dann nicht verändert, sondern vielleicht einfach mal akzeptiert, was ja auch wieder eine Veränderung ist, natürlich alles ist eine Veränderung, aber vielleicht reicht schon Akzeptieren auch oft aus. Akzeptieren der eigenen Sicht. Okay, meine Sicht ist kacke. So, vielleicht braucht man auch nicht mal sofort eine neue Sicht. Vielleicht reicht es schon zu sagen, oh, meine Sicht ist kacke. Okay.
Ich finde, bei Veränderung, oft hört man ja, ey, ich muss unbedingt was verändern in meinem Leben und so weiter. Ne? Und ich glaube, bei einzelnen Sachen ist das in Ordnung. Ich finde zum Beispiel, wenn man, also ich akzeptiere natürlich, und ich mache mir da jetzt auch keinen riesen Kopf darüber, dass ich nicht so viel zum Sport machen komme, wie ich das gern würde. Früher habe ich mir ja damit voll den Kopfschuss gegeben. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich akzeptiere das und das ist okay. Und wenn ich weniger Sport mache, als ich gern würde, bin ich nicht mehr sauer oder enttäuscht oder hasse mich oder irgendwie whatever. Es bleibt aber trotzdem wirklich so ein Bestreben von mir, weil ich nämlich gerne eben gesund alt werden möchte, weil ich gerne irgendwie lange in der Lage sein möchte, irgendwie ein paar Steine im Garten von A nach B zu heben und so weiter. Deswegen ist mir das ein Anliegen und deswegen werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ständig versuchen, mehr Sport zu machen oder so. Ne? Ich glaube, in dem Fall ist das okay. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Veränderung ja sowieso die ganze Zeit passiert. Es gibt ja gar keine festen Zustände, es gibt nichts, was sich nicht verändert. Es gibt nur Dinge, die sich für uns spürbar schneller oder langsamer verändern. Ein Berg verändert sich für uns in unserer Wahrnehmung langsamer als irgendwie das Wasser, was aus dem Wasserhahn fließt. Das verändert sich sehr schnell. Ne? Aber trotzdem. So. Und vielleicht ist ein Teil, vielleicht, weiß nicht, musst du mir sagen, ob du was damit anfangen kannst, aber dass in diesem Verändern als Quelle von Freiheit auch drinstecken kann, vielleicht für mich, überhaupt Veränderung als absolute Konstante und Grundelement des Lebens in allen Dingen einfach zu sehen und anzuerkennen und zu sagen, vielleicht muss ich auch einfach lernen, mit der Tatsache, dass Dinge sich verändern, dass ich heute glücklich bin und morgen nicht mehr, dass und so weiter, dass das halt so ist und that's life. Und vielleicht ist das auch das Schöne am Leben. Und ne, also gar nicht so, ich muss selber die Veränderung bewirken und machen. Vielleicht ist ein Aspekt, ja. Und der zweite Aspekt kann vielleicht auch sein, das Hineinentspannen in die Veränderung als Wahrheit des Lebens.
Das ist auch das Grundrauschen sozusagen von dem letzten Kapitel von dem Buch, der Herbst. Da geht es ums Verändern lassen, sich verändern lassen, die Dinge sich verändern lassen. Vielleicht gehen wir sogar gleich zum Herbst, ich weiß nicht, was du geplant hast, dann sage ich noch kurz was zum Verzichten.
Ja, gerne, Verzichten und Verzeihen haben wir noch. Verzichten ist auch interessant.
Ich glaube, und das gilt nicht nur für materielle Dinge, ich glaube, man braucht viel weniger, als man denkt. Von allem Möglichen. Vielleicht nicht von Liebe, vielleicht nicht von Selbstliebe, das ist auch ein schwieriges Wort, aber von den Dingen vielleicht nicht, von den allermeisten anderen Sachen wahrscheinlich schon. Und das Leben kann halt einfacher werden, wenn man es ein bisschen in Ruhe lässt und es nicht anders haben will, was ja oft bedeutet mehr. Meistens, wenn man es anders haben will, will man ja mehr haben. Und das lohnt sich in der Regel nicht, weil sich das Gefühl nicht stabil ändert, darüber haben wir vorhin gesprochen. Der Kopf wird neue Geschichten darüber erfinden, was fehlt. Und deswegen ist es das, glaube ich, einfach nicht wert, die Mühe. Soll man lieber Sport machen mit der Energie? Da wollte ich auch noch was sagen. Bis 40 kann man Sport machen, ab 40 muss man Sport machen, habe ich mir sagen lassen. Aber ich bin noch nicht 40, deswegen ist es jetzt leicht gesagt. Ich wollte es unbedingt vorher noch mal sagen. So, genau.
Ich bin auf jeden Fall über 40.
Ja, okay. Willst du noch was zum Verzichten sagen?
Ich finde den Satz interessant. Wir brauchen von den allermeisten Dingen weniger, als wir meinen. Da würde ich übereinstimmen. Vor allem, sobald wir über die so Grundbedürfnisse in unserer Gesellschaft hinausgehen, ne? Dach über dem Kopf, was zu essen auf dem Tisch, und so weiter. Ne? Sobald wir darüber hinausgehen, wird die Luft immer dünner. Ne? Und natürlich ist es ist aber auch nichts, und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, sag mir, was du davon hältst. Ne? Es ist aber auch nichts Verwerfliches daran, per se, sagen wir mal, die schönen Dinge zu genießen und zu sagen, ach komm, ich gehe heute in den richtig guten Pizzaladen, weil da haben die Bio-Mozzarella und so weiter, ne? Schmeckt einfach besser, statt zu sagen, ja, brauche ich das wirklich? Mhm. Ne? Nein, ich brauche es nicht, wenn ich es nicht brauche. Ja. Wenn ich es nicht brauche, dann sollte ich es nicht machen, weil ich muss verzichten. Mhm. In dem Fall wird nämlich Verzicht auch wieder zu einem Ego-Ding. Mhm. So, ich bin besser, wenn ich verzichte. Ich bin realer, wenn ich weniger habe. Ich bin mitfühlender, wenn ich für mich weniger und so weiter, ne? Das ist auch Ego, so. Selbst wenn es ein in Anführungsstrichen positiven Auslöser oder Grund vielleicht hat oder Grund, ne? Grundlage hat. Und und da könnte man vielleicht sagen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig zu lernen, vielleicht ist es auch wichtig, aber gar nicht so wichtig zu lernen, auf Teufel komm raus zu verzichten, sondern vielleicht ist viel krassere Aufgabe und viel wichtigere Aufgabe zu lernen, dass wenn man verzichten muss, weil das Geld fehlt oder weil die Möglichkeit nicht da ist und so weiter, dass man trotzdem erfüllt und glücklich sein kann.
Ja. Ich habe oft, es gab so eine große Strömung des Minimalismus vor ein paar Jahren, der ganzen Blogger-Szene und so weiter. Und das, da habe ich mir oft was Ähnliches gedacht, wie du es gesagt hast, dass es auch zu so einer Art Magersucht der Dinge werden kann. Ein krankhaftes Kreisen um Verzicht, was dasselbe ist wie ein krankhaftes Kreisen um mehr zu kriegen. Das macht es einfach nur eine andere Farbe. Und natürlich gibt es Grundbedürfnisse und so weiter. Das ist auch, ich finde es auch ganz schwierig, darüber zu reden, weil ich halt in der Situation jetzt bin, wo ich zumindest mal ein Dach über dem Kopf habe und all diese Grundbedürfnisse gedeckt sind. Das also muss ich echt nochmal dazu sagen, dass mir völlig bewusst ist, dass es Situationen gibt, in denen das ganz andere Dinge gelten.
Aber lass es doch dann noch mal kurz dabei bleiben. Du hakst viele Dinge schnell ab, wo man noch gut bleiben kann. Genau. Vielleicht ist auch beim Verzicht, wie bei anderen Dingen, oder bei dem Übermaß und so weiter, vielleicht ist die Frage gar nicht, wie viel ist genug, wie wenig ist zu wenig, sondern vielleicht ist die Frage, wie du es eben genannt hast, das Kreisen darum, das krankhafte Kreisen darum, was wahrscheinlich viel mehr Unfrieden und Leid produziert, als jetzt eine Nuance, als irgendwie jetzt zwei Burger zu essen oder einen halben Burger zu essen. So, dieses Kreisen darum. Was ist richtig? Was ist das zu viel zu ändern? Das ist das, was.
Da ist man dann halt auf diese Weise wieder gegen den Fluss der Dinge. Ich meine, manchmal hat man halt zwei Burger auf dem Tisch, dann sollte man sie vielleicht einfach essen. Und manchmal hat man halt nur einen, dann sollte man den essen. Vielleicht ist es das ja, das passieren lassen von dem, was da ist oder nicht da ist.
Und gleichzeitig trotzdem natürlich sagen, weißt du was, ich habe aber Bock auf drei Burger. Deswegen gucken wir doch mal, ob ich es irgendwie hinkriege, mir jetzt noch einen dritten zu bestellen. Habe
Ja,
ich noch die Kohle
total.
oder bla, oder kann ich arbeiten, kann ich Teller waschen, whatever, ne, um bei diesem Bild zu bleiben, so, ne? Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Oder auch mal zu sagen, ey, ich mache gerade Diät, ich esse heute keinen, ne? Was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber auch da wieder, wenn eins dieser beiden Dinge ins Extrem geht, dann wird's, ich meine, da spricht der Buddhist, ne? Buddha hat immer von dem mittleren Weg gesprochen. Und der mittlere Weg ist halt, okay, halt, hol dir vier Burger. Aber wenn du obsessed bist damit, vier Burger zu haben, dann hast du ein Problem. Ne? Und wenn du irgendwie, meinetwegen ist auch kein Burger, aber wenn du obsessed bist damit, irgendwie keinen Burger zu haben, auch ein Problem. Im Leben von Buddha war das ja so, der ist ja als Prinz aufgewachsen in einem riesigen Schloss und hat alles bekommen, was er wollte. Und ist nicht glücklich geworden. Das ist ja so ein bisschen die Parabel, ne? Und dann ist er halt raus und hat erstmal 6 Jahre als Asket gelebt und hat irgendwie monatelang nichts gegessen und hat auf dem Nagelbrett geschlafen und was weiß ich was. Ist auch nicht glücklich geworden, ne? Und irgendwann hat er sich mal ein Kissen gemacht aus Gras, also aus Gras, was so, ne? Normalem Gras. Hat er sich mal so ein Kissen gemacht und hat sich mal unter so einen Baum in den Schatten gesetzt, hat mal vernünftige Mahlzeit gegessen und hat einfach gesagt, so, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und erst dann kam die Erleuchtung. Die kam nicht in den Extremen, sondern die kam in der Mitte. So.
Tja, vielleicht hätte es auch ein besseres Wort mit vergeben als verzichten. Es scheint mir
Ja,
sehr
nein, nein,
komplex zu
nein.
sein.
Aber es ist doch toll, weil wir reden drüber,
Ja.
ne? Und es ist doch toll. Ich finde das super. Weil so kann man sich ja so einer Sache nähern und vielleicht auch die Leute, die zuhören, können vielleicht auch sagen, ah, was bedeutet das für mich? Und oh, habe ich ein Problem damit? Finde ich auch mal interessant, wenn wir reden und jemand hört jetzt zu und sagt, oh, oh, bei dem Satz, damit fühle ich mich nicht wohl. So, ey, super geil. So, dann guck doch mal, was ist das? Aha, warum fühlst du dich bei dem Satz nicht wohl, den du gerade gehört hast? Wie ist denn das für dich? Und wie ist das anders für dich? Und ich finde es super.
Alright, dann haben wir jetzt noch den letzten.
Jawohl, Sir.
Ja? Verzeihen. Übers Verzeihen können andere Menschen bessere Dinge sagen als ich. Ich glaube, dass ich angefangen habe, oder mehr als angefangen habe, mir selber zu verzeihen. Die vielen Jahre Isolationshaft, die muss man sich nämlich auch selber verzeihen, weil das ist halt Lebenszeit gewesen und nicht wenig. Und das tut schon weh und ist, ich weiß nicht, ja, es ist halt, nee, es ist kein Verbrechen, weil es eben Gründe gab, aber es ist auf jeden Fall in der Auswirkung sehr gewaltig gewesen für mich. Aber ich komme so ein bisschen, es gibt immer noch Zeiten, da habe ich so ein Midlife-Crisis-artiges Fuck, warum habe ich einfach mal so viele Jahre nicht so gelebt, wie ich es vielleicht gekonnt hätte, theoretisch, wenn ich jemand anderes wäre. Aber so langsam mache ich damit meinen Frieden, dass es halt dazugehört hat zu meiner Geschichte. Und was Verzeihen anderen gegenüber angeht, da kann ich nicht so viel Kluges dazu sagen, fürchte ich.
Warum?
Bitte?
Warum?
Weil ich insgesamt selten das Gefühl habe im Leben, dass mir was angetan wurde. Selten bis, also fast nie. Also vielleicht mal kurz so eine kurze Episode oder sowas, dass dann anfängt zu kreischen oder sowas, ja, vor Wut. Aber auch das ist super, super selten. Und nee, also damit habe ich einfach jetzt nicht so einen riesen Struggle mit. Aber auch da Privileg, es gibt sicherlich Sachen, die hätten passieren können, wo Verzeihen jetzt ein viel wichtigeres Thema für mich gewesen wäre.
Wie ist das für dich, wenn du wenn dir fälschlicherweise Dinge unterstellt werden oder wenn du fälschlich beschuldigt wirst? Wie fühlt sich das an? Das ist ja nochmal was anderes als mir hat jemand was angetan, ne? Sondern es ist so, okay, da sagt jemand was über mich, das gar nicht stimmt oder sowas. Kennst du das? Wie gehst du damit um und wie kannst du da dir verzeihen und anderen verzeihen? Weil mit sich selbst denkt man ja so, ich hätte es besser kommunizieren sollen oder ich hätte noch genauer ausdrücken sollen, was ich eigentlich meine. Und auf der anderen Seite, warum versteht der Mensch mich nicht und so, ne? Kennst du das? Ist das ein Thema für dich oder gar nicht?
Es ist nicht so sehr ein Thema für mich, weil ich einfach viele, viele, viele Jahre nicht so viel in Kontakt mit der Welt war. Und deswegen ist es jetzt anders als bei dir. Du liest dann was über dich zum Beispiel, du hörst was über dich, die Leute reden über dich, über das, was du machst, reden über die Ergebnisse deiner Arbeit und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die ist. Das habe ich in der Form nicht so. Ich habe die meiste Zeit in meinem Mikrokosmos gelebt, aber ich habe neulich darüber nachgedacht, dass ich in der Schule, wir waren zusammen im Kino, ich glaube, es war das Experiment. Oder ich glaube, es war das Experiment mit Moritz Bleibtreu. Und dann sollten wir für den Ethikunterricht einen Text drüber schreiben. Das habe ich gemacht und dann hat die Lehrerin den irgendwie gelesen und vor der ganzen Klasse gesagt, den hast du nicht selber geschrieben, Tim, den hat ein Erwachsener geschrieben. Und ich wusste aber, dass ich den geschrieben habe. Und sie hat es mir halt nicht zugetraut und mich vor der ganzen Klasse so hingestellt, als wäre ich ein Lügner und Betrüger. Und da musste ich jetzt irgendwie manchmal dran denken, an diese Szene, die ist eigentlich gar nicht so ungeheuerlich, eigentlich. Aber da hat sich voll reingefressen in mich. Ich fand es sehr, sehr unangenehm. Mehr als unangenehm.
Ich frage ganz spezifisch, weil ich glaube, dass diese Emotion, dieses Gefühl von, ne, zu Unrecht irgendwie einer Sache beschuldigt werden und so. Es ist was, über was wir gar nicht so viel nachdenken, aber das ist was, was uns extrem an so einer Stelle unseres Selbstbildes packt, die sehr fest ist. Man macht das, hier kommt wieder der Buddhist, habe ich das schon erwähnt eigentlich? Man macht es oft, wenn man so, man macht so, im Buddhismus geht es ja auch um Selbst oder Nicht-Selbst oder Leerheit und was ist eigentlich das Selbst und so weiter. Und da gibt es so Meditationsübungen, die macht man und dann fühlt man sich irgendwann so richtig so, ja, ich habe überhaupt gar keine Identifikation mehr mit meinem Selbst und ich bin total detached und ich Emptiness, Leerheit und so weiter. Und dann ist es so eine der Hauptmethoden, dass die Leute, dass dann Lehrerinnen und Lehrer halt irgendwie so sagen, okay, und jetzt denk mal an die letzte Situation von, als jemand dich zu Unrecht etwas beschuldigt hat. So. Und dann merken selbst die fortgeschrittensten Meditierenden meistens ganz schnell, boah, das ist, okay, alles klar. Ne? Und das finde ich so interessant. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das nur, also auch durch diese buddhistische Praxis auf dem Schirm gehabt, dass das irgendwie so ein krasser Punkt ist, der ganz oft, vor allem, und wenn wir so denken, wir können verzeihen, wir können, ne? Deswegen bin ich über das Verzeihen darauf gekommen. Das ist alles, ne? nicht so, dass das irgendwie so ein Punkt ist, wo man dann irgendwie immer wieder gepackt wird. Und das finde ich einfach interessant.
Das ist sehr interessant. Das ist die Nadelspitze, wenn sonst nichts funktioniert, dann kriegt man die Leute damit. Das ist toll. Also spannend, wirklich sehr spannend.
Und ich habe es auch noch nicht so ganz durchdrungen, ne? Aber das muss irgendwas, also muss irgendein Teil von uns selbst sein, der halt.
Wir haben halt ein sehr, sehr soziales Gehirn und wir sehen uns im anderen. Und wir können das vermutlich ganz schwer wirklich trennen.
Hier sind wir wieder beim
Da,
Spiegel.
genau, ganz schwer trennen, wie uns jemand sieht und wie wir uns selber sehen. Wahrscheinlich kann man dann nie zu 100% wehrhaft werden gegen das, was man da im Spiegel sieht. Und vielleicht treibt uns das in so eine Verzweiflung, wenn das so clasht. Vielleicht tut es deswegen so weh.
I like it. Okay, well, lass uns Eis verkaufen.
Eines meiner Lieblingsdinger. So, hast du die Seite? Warte mal, es war gleich weg.
Wir befinden uns auf 142. Wir nahmen in Bezug auf Absatz 2, aber lass uns gerne
Absatz 2.
beide, aber lass uns
Okay.
gerne beide rezitieren in Andacht.
Ja. Herbstbeginn 1. Ich mache einen Tee, setze mich hin und schaue zu, wie die Blätter fallen. In mir. 2. Herbsttag. Die Einsamkeit des Eisverkäufers. Keiner hat's immer leicht.
Super.
Den liebe ich, den Eisverkäufer, das ist wirklich eines meiner Lieblingsdinger. Und ja, wahrscheinlich auch, weil es da auch um Einsamkeit geht, es ist natürlich eine sehr spezielle Form von Einsamkeit. Niemand will mich. Niemand will das, was ich der Welt zu geben habe, weil leider bin ich am falschen Ort zur falschen Zeit. Schwierig, glaube ich, schwierige Zeit in jedem Jahr. Man hat noch nicht den Laden zugemacht, man hofft noch auf schönes Wetter. Manchmal kommt noch jemand, ein Kind, was sagt, ist mir doch scheißegal, ob es regnet, ich will jetzt 7 Kugeln Eis. Dann macht man halt auf, weil die Miete wird ja trotzdem fällig. Aber an so vielen Tagen sehen die Leute einen nicht mehr. Rennen zur U-Bahn, haben mit dem Regenschirm zu tun, wollen nach Hause. Nur hast du diesen fucking Eisladen und kannst deine Hoffnung trotzdem noch nicht komplett loslassen, dass noch irgendwer kommt. Also ich glaube, ich will kein Eisverkäufer werden. Du? Es ist auch irgendwie geil, also im Sommer ist es bestimmt geil, obwohl da hast du auch so viel zu tun. Ich habe ziemlich viel mit dem Eisverkäufer in unserer Straße gesprochen. Es ist schon auch wirklich ein super krasser Job.
Glaube ich, ja.
Also wolltest du auf was hinaus oder soll ich noch was zum Thema Eisverkaufen sagen?
Wir können gerne über Eisverkaufen sprechen, aber wir sind
Ja.
ja auch alle die Eisverkäufer unseres Lebens, ne? Ist
Ja.
ja klar. Unser gemeinsamer Kollege und auch dein sehr, sehr guter Freund Dominik Spenst, der hat ja in unserem letzten Gespräch zu mir gesagt, ich schreibe immer Bücher über das Problem, was ich selber für mich lösen möchte. So. Ne? Und eigentlich ist das auch hier ein Buch über ein Problem, könnte man sagen, wenn ich mal so interpretieren kann, was du für dich selbst löst. Und ich finde, das ist hier ganz schön in diesem Ding gespiegelt. Nämlich, du bist nicht allein. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Du Mensch, der das hier liest, du bist nicht allein. Es gibt mindestens eine Person, die diese Zeilen hier geschrieben hat, der geht es genauso. Der vielleicht ein bisschen anders, aber in Essenz genauso. Und dieser Satz halt, ne? Herbsttag, die Einsamkeit des Eisverkäufers. Und dann in Klammern, keiner hat es immer leicht. Das hat für mich auch dieses, ey, du bist nicht allein. Und das ist ja auch für den inneren Eisverkäufer in uns allen. So dieses, ey, es gibt Phasen, in denen es einfach irgendwie nicht, da bist du noch nicht, wo du sagst, weißt du was, ist mir jetzt egal, ich mach den Laden zu, ne? Du bist aber auch nicht mittendrin, ja, es läuft, sondern es ist so, ey, du möchtest was, es funktioniert nicht, du hast eine Sehnsucht, du hast bla, es wird nicht geantwortet, dieser Spiegel ist nicht da, von dem du eben auch gesprochen hast. Aber es steckt unfassbar viel Hoffnung da drin. Denn bei einem Eis, man weiß ja, dass der Sommer kommt. Und wenn ich jetzt sage, ach, nach dem Regen kommt immer die Sonne, dann fängst du an zu gähnen. Und wenn ich sage, so nach jedem Winter kommt der Frühling, oh, gähnen, ja, wie abgedroschen kann man sein? Aber wenn jemand sagt, ey, Herbsttag, Einsamkeit des Eisverkäufers. Keiner hat's immer leicht. Das ist was anderes. Das ist, ja. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mittlerweile damit um? Was sind da deine, was ist das eine innere Einstellung? Sind das Methoden? Ist das Arbeit? Was ist das, was du machst, wenn du merkst, ey, irgendwie bin ich gerade dieser Eisverkäufer? Was machst du da?
Ich glaube, dass ich, dass es dann besser wird, wenn ich aufhöre, was zu machen. Wenn ich aufhöre, mich zu verbeißen, aber auch nicht mir vornehme, mich nicht zu verbeißen. Ich glaube, dass die Zeit das irgendwie regelt bei mir. Es gibt keine Übung, es gibt keinen Perspektivwechsel. Die Dinge passieren dann halt einfach, so wie das auch mit den Jahreszeiten ist. Irgendwann lässt mich das los, erstmal wieder, bis vielleicht das Wetter besser ist. Aber es gibt nichts, was den Weg abkürzt. Und es gibt auch keinen, um auch mal was Buddhistisches zu sagen, ich habe das so leicht rausgehört, dass du ein bisschen drauf stehst, auf den Buddhismus. Leonard Cohen war im Zen-Kloster in Kalifornien, 5 Jahre, kam wieder raus, wurde gefragt, was hast du denn da gelernt in diesen 5 Jahren? Und er hat gesagt, es gibt kein Entkommen. Das war alles, was er dazu gesagt hat. Das hat er in den 5 Jahren gelernt. Das heißt, es gibt kein Entkommen vor diesen Tagen, vor diesen Herbsttagen des Eisverkäufers. Es gibt es nicht. Es ist unrealistisch, was anderes zu erwarten. Du kannst nicht weglaufen, weder bevor es da ist, noch wenn es da ist. Du kannst halt einfach nur dastehen mit dem Eis und vielleicht schaffst du es zu sagen, ach, ist ja irgendwie auch schön, dass ich jetzt gerade nicht so viel zu tun habe oder sowas. Irgendwas Kleines zu finden, aber das ändert nichts daran, dass es ist, wie es ist. Ich würde mir wünschen, ich könnte für mich selber oder auch für den Menschen, der es hört, irgendwas Praktischeres sagen, aber kann ich, glaube ich, nicht.
Tust du? Du hast schon was viel Praktischeres gesagt. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, was sagt, ey, wie auch immer du dich gerade fühlst, bist nicht allein. Und wie du mir am Anfang reflektiert hast, hey, ich habe dein Album gehört und hatte das Gefühl, ich bin nicht alleine. Genauso ist dieses Buch und dann ist es eben doch so wie Feuerwasser oder was auch immer anderes Album oder Musik oder was auch immer es ist. Und das ist das, was das Buch macht. Das Buch sagt zu den Menschen, die das lesen, ey, schlag es irgendwo auf, lies 2, 3 Sachen oder lies es chronologisch, was auch immer. Und ey, du wirst wahrscheinlich merken, boah, okay, krass, dem Dude geht's wie mir. Und dann blätterst du 10 Seiten weiter und es kommt die nächste Jahreszeit. Und wenn es keinen Ausweg gibt, wenn es kein Entkommen gibt, kaufe ich, ne? Finde ich, würde ich unterschreiben. Dann ist ja der zweite Gedanke für keinen von uns. Und kein Nee. Und dann ist der nächste Gedanke, boah, okay, krass, wir sind alle zusammen hier. Egal, was passiert, alle zusammen. Okay. Dann lass es doch wenigstens versuchen, es uns selbst und den anderen Menschen ein kleines bisschen angenehmer zu gestalten. Und das macht das Buch.
Danke.
Danke dir.
Danke, das ist das größtmögliche Kompliment an das Buch für mich, dass das so wirkt. Ja, das ist das Problem, was ich auch für mich selber gelöst habe mit dem Buch. Wenn wir sagen, dass Scham heißt, sich zu verstecken, und das Ende des Versteckens auch ein Stück weit das Ende der Scham ist, dann ist das Buch genau das, was es tut für mich, weil ich kann es noch nicht mal mehr zurücknehmen. Jetzt ist es in der Welt draußen und ich habe es nicht nur einem erzählt, sondern ganz vielen. Und das hat bestimmt auch negative Folgen, die ich noch nicht abschätzen kann. Aber so insgesamt ist es auch sehr erleichternd und sehr verbindend. Und das, was zurückkommt an Nachrichten dazu und dann Worten dazu. Das ist sehr, 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 sehr schön für mich. Und das Gegengift für die Einsamkeit.
Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber.
Ich danke
Vielen
dir.
Dank für den Austausch.
Es hat mich sehr gefreut. Danke.
Wenn euch dieses Gespräch und der Podcast allgemein gefallen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf den einschlägigen Portalen eine gute Bewertung hinterlasst. Des Weiteren, wenn ihr up to date sein möchtet mit den Dingen, die so passieren mit diesem Podcast und mit meiner Musik und weiteren Dingen, dann lade ich euch herzlich dazu ein, unseren Newsletter zu abonnieren. Den Newsletter findet ihr unter www.curse.de und da ploppt er auch schon auf. Und wenn ihr runterscrollt, findet ihr ihn und dann habt dann und dann könnt ihr euch anmelden. Fertig mit Werbung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr seid, was immer ihr macht und vor allem alles Liebe und nur das Beste.